Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist RS1, am Mikrofon der Tommy Scherrer, heute mit dem Freitagstreffpunkt. Und das kennen wir doch alle, oder? Aus unserer Kindheit. Wir sind bequem im Bett gelegen und haben eine Mami oder einen Papi konzentriert bis zum letzten Satz von Märli zugelassen.
Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.
Oder anders ausgedrückt, Ende gut, alles gut. Aber eben leider nur im Märli. Die Realität, die redet eine andere Sprache und da kann man selten sagen, Ende gut, alles gut. Und darum ist es sehr wichtig, dass wenn man etwas abschließt, wenn man etwas beendet, dass man das richtig macht. Die Frage ist einfach, wie macht man das richtig? Wie nimmt man richtig Abschied? Wie nimmt man richtig Abschied zum Beispiel, wenn Sie jetzt lachen, von einem Auto oder von einer Wohnung oder von einem Möbelstück, von einem Arbeitsort, von einer Beziehung. Es gibt so viele verschiedene Arten von Abschied und es gibt natürlich auch ganz einen Haufen Neuanfänge. Wir reden heute in diesem Treffpunkt über solche Abschied und von solchen Neuanfängen. Und jetzt, gerade als erstes, geht es um eine Frau, die nach fast 40 Jahren aus der Wohnung raus ist, weil der Mann gestorben ist und sie musste in einer viel kleineren Wohnung nochmal neu anfangen.
Princesse, tu vas guetter. Dans ma tête, j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux, en moi, donne-toi. Tes robes à fleurs, moi, donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais du kata-kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mon smon salade en bas là-bas. Moi, Tina, mon bateau, Marie-Thérèse, Tina, l'âme, son numéro un. À mon la ligne abondant, qui pêche poisson dans l'eau brisant. Tout ce que tu veux en moi, donne-toi. Tu robes à fleurs, moi, donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata-kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. En bas là-bas. En bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. Moi, Tina, mon petit femme dans mon lacasse, Tina, princesse, tu vas guetter. Dans ma tête, j'entends le grand ciné avec son gros anneau dans son oreille. Tout ce que tu veux, moi, donne-toi. Tes robes à fleurs, moi, donne-toi. Ça pour la paille, tu peux gagner. Tu fais tout kata-kata dans mon lacasse. En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, tout mousse, mousse, salade en bas là-bas. En bas là-bas.
En bas là-bas, en bas là-bas, en bas là-bas, Guten Morgen, 12 ab 9 Uhr Vormittag auf DRS1 mit dem Freitagstreffpunkt. So wie Ihre Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon Wurzeln schlagen, sich in der Erde heben, aus dieser Erde Energie und Wasser ziehen zum Blühen und Wachsen. Etwa genauso dringend brauchen wir Menschen alle einen festen Ort, wo wir unsere Wurzeln schlagen und wo wir uns wohlfühlen. Und das ist meistens eine Wohnung oder ein Haus. Und je länger, dass man in so einer Wohnung, in einem Haus wohnt, desto stärker wird die Beziehung und die Verbindung mit so einer Wohnung. Und jede Ecke und jeder Winkel wird mit der Zeit, mit einem Erlebnis, mit einem Gefühl gefüllt und auch verbunden. Ich begrüsse jetzt herzlich bei uns in der Sendung Alice Stingelin. Sie ist 78. Guten Morgen, Frau Stingelin.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Heute leben Sie in einer Altersgemeinschaft, in einer Alterswege, jetzt Zürich-Affoltern. Aber, wir drehen jetzt das Rad von der Zeit zurück, da ist einiges passiert, bis es so weit war. Nämlich, Sie haben 36 Jahre lang mit dem Mann und den drei Kindern in der gleichen Wohnung gelebt und haben dann, weil der Mann gestorben ist, im 1990, müssen zügeln oder wollen zügeln. Jetzt frage ich Sie am Anfang von unserem Gespräch, was hat Ihnen am meisten Mühe gemacht beim Abschied von diesen vertrauten vier Wänden? Ist das gewesen, das Lebensgefühl, das man dort drin hatte, loszulassen? Sind es Möbel gewesen, der Ort, wo Erinnerungen damit verbunden sind? Wenn ich Sie das frage, was ist es gewesen?
Ich bin ja in einer Siedlung gewohnt, wo alle Häuser ein bisschen gleich gsi sind und gleich eingeteilt sind. Und habe in dieser Siedlung auch alle Leute kennt. Das sind 112 Wohnungen gsi. Und das hat mir auch ein bisschen geholfen. Wobei, nachher, man so eine Sekunde tot, funktioniert man einfach. Man weiss nicht, wie man
Sekunde,
das erlebt.
Ein Sekundentod?
Hat der Mann gehabt, ja. Ja. Und er war frisch pensioniert gsi. Und das weiss man nicht, wie man so etwas erlebt. Und ich bin auch da noch sehr aktiv gewesen. Aber ich habe irgendwie einfach funktioniert, bei diesen Jahren später, in einer kleineren Wohnung, in der gleichen Siedlung, ich habe mich einfach anmelden. Mhm. Und da haben mir die Jungen geholfen.
Das heisst, Sie haben, das, was ich Ihnen jetzt stelle, die Frage, das ja. Haben Sie sich gar nicht, mit dem haben Sie sich gar nicht können befassen.
Nein, ich bin wie überfallen worden. Mhm. Das ist so aussergewöhnlich gewesen. Mein Mann hat ein Jahr früher aufgehört zu arbeiten und hat viel Hobby gehabt und ich habe viel allein gemacht. Und zum Glück hat er mir gesagt, behalte, aber du dies auch, ich will meine Hobby abpflegen. Mhm. Und das ist ja alles wunderschön gewesen. Hat mir im Nachhinein geholfen, dass er das gesagt hat. Aber nachher, wo dann das einfach so plötzlich passiert ist, ist nicht unbedingt die Wohnung jetzt einfach das Wichtigste gewesen. Ich habe einfach in der Wohnung, wo es passiert ist, weil es in der Wohnung passiert ist, nicht mehr wollen drinnen sein. Mhm. Das schon, obwohl die andere wirklich gleich gebaut war, ist das einfach wichtig gewesen, dass ich hier einen Wechsel gemacht habe, ein Jahr später. Hat ja zuerst eine müssen frei werden. Mhm. Und das war die gleiche Genossenschaft gewesen.
Ich wollte Irene Lüscher schnell fragen. Sie begleitet uns in diesen ganzen zwei Stunden. Irene Lüscher ist Therapeutin, macht das seit 25 Jahren, hat eine reiche Erfahrung. Gerade das, was jetzt Frau Stingelin erzählt hat, Frau Lüscher, guten Morgen übrigens.
Guten Morgen.
Dass sie das nicht einmal bewusst so erlebt hat, aber sie hat gemerkt, sie muss raus. Was ist das für eine Reaktion? Ist das eine gesunde Reaktion oder ist das eine Flucht, dass man von dort geht, wo man zusammen mit einem Menschen, den man verloren hat, halt eben nicht mehr mag leben?
Ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen. Also meine Erfahrung ist eher, dass Menschen einen relativ individuellen Weg suchen mit dem und für das eine stimmt es mehr, dass sie eben sagen, es ist ein Schnitt in meinem Leben und ich tue den Schnitt auch äußerlich nachvollziehen. Und muss das so, weil ich spüre, das tut mir besser. Und ich kenne andere, die gesagt haben, ich bleibe da. Und vielleicht im ersten Moment ist das dort vielleicht nicht so günstig gewesen, aber hat später dann mal geholfen, wo eben die Sachen, sie haben gesagt, man funktioniert nur. Mhm. Das ist ein Beispiel, wo ich daran denke, wo das auch sehr plötzlich passiert ist. Und die Dame hat dann gefunden, es hat ihr nachher sehr geholfen, nur am gleichen Ort zu sein, im Moment, wo sie dann bereit war, das alles wirklich anzuschauen. Und es könnte sein, dass dann in einem späteren Zeitpunkt richtig ist, einen Wechsel zu machen. Aber da kann ich nicht Ratschläge geben. Da begleite ich Leute individuell, was für sie der beste Weg ist. Und die Frage wird natürlich immer lebendig behalten.
Frau Stingli, wir können bei Ihnen eigentlich sagen, jetzt im Fall von dieser Wohnung, Sie haben das Neue angefangen und das Alte aber gar noch nicht abgeschlossen. Irgendwie haben Sie das so erzählt vorher.
Und das ist natürlich auch gewesen, weil ich alle Leute in der Siedlung kennt habe. Da bist du so aufgehoben. Und dass man die tun wie mittragen. Und das macht enorm viel aus, wenn man das Netz hat. Mhm. Also das hat mir enorm geholfen und ist mir sehr klar, dass das ganz unterschiedlich ist, wenn man so, mit so etwas umgeht. Für mich hat es einfach so gestimmt von Anfang an. Es ist mir die Wohnung wie zu gross gewesen und ich kann nicht mehr wollen, einfach dort, was passiert ist, einfach, es ist einfach die Nacht ab dem Netz abgekriegt und das habe ich einfach, das ist einfach ganz schwierig gewesen.
Jetzt haben Sie nicht alles können mitnehmen. Ich wollte Sie schon mal...
Nein. Eben,
Sie haben nicht alles können mitnehmen, alle Möbel und so. Haben Sie dann das auch einfach irgendwie Ihren Kindern überlassen, gesagt, schaut ihr, was ich in meine Wohnung will, mitnehmen, oder haben Sie schon noch drauf geschaut, das will ich unbedingt mitnehmen, das Möbelstück, und Sepp muss weg?
Also, das habe ich schon sehr stark bestimmt, aber die Kinder haben mir auch geholfen. Mhm. Weil ich eben ja musste verkleinern und, das schwierigste Auflösen war der Keller. Mein Mann ist Möbelschreiner, sieht alte Möbel dort unten, wieder erneuert und hat das mit Liebe und Seele gemacht, aber er hat alles behalten. Es war fast mehr zum Zügeln gewesen oder zum Wegtun gewesen als die Wohnung selber, was ich am Möbel hatte.
Das heisst, Sie
aber
haben...
Es ist ein Prozess gewesen, wo ich mit dem konnte, wie die Trauerarbeit machen. Da bin ich viele Stunden manchmal in dem Keller gewesen und dann, da hat er auch noch behalten. Und einfach so Sachen, die mir auch gut tun. Ja.
Woher sind die Sachen, die Sie nicht behalten haben vom Mann?
Also, das meiste hätte halt müssen entsorgt werden.
Haben Sie das gemacht oder haben Sie es machen lassen?
Also,
die Entsorgung meine ich jetzt.
Also da habe ich schon Hilfe gehabt. Ich habe es bestellt, das entsorgt, weil am Tag. Und dann haben mir den Leute im Haus einmal geholfen oder dann die Jungen auch, weil ich das ja nicht alles auch können. So, man hat das müssen die Strasse raus tun und dann hat es die Abfuhr geholt. Und sicher hat es Sachen gehabt, die ich auch im Brocki können gehen, so Werkzeuge und so Sachen.
Was hat der Ausschlag gegeben bei diesen Möbeln oder Gegenständen, die Sie behalten haben? Weil es so schön war, weil es wertvoll war oder weil eine Geschichte, eine Erinnerung damit verbunden war?
Also die meisten Möbel waren eine Geschichte mit verbunden, die wir von Anfang an miteinander verdient haben, in einer langen Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Was ich dann mich getrennt habe davon, das war die Polstergruppe, die hat für mich nicht mehr gestimmt.
Warum aber nicht, wenn ich fragen darf, warum hat sie nicht mehr gestimmt?
Weil ich da von einer konnte auslesen, welche das ich will. Und das haben wir da Krach miteinander.
So.
Und dann nachher noch, und er ist sehr sparsam gewesen, hat das wohl mitgemacht, aber das hat dann für mich irgendwie eine Anwirkung gehabt. Und dann denke ich, und jetzt möchte ich etwas, was fraulich ist, aber das habe ich dann erst wegstossen, als ich in der neuen Wohnung war. Und habe mir dann dort etwas Freudes geleistet. Ja, das hat mir gut getan.
Wie wichtig ist das, Frau Lüscher, was Sie jetzt gerade von der Frau Stingelin gehört
das
haben?
Das tut mich etwas ganz Wichtiges. Der Prozess, den Sie jetzt beschrieben haben, habe ich den Eindruck, der zeigt, dass ja die allerverschiedensten Gefühle und Emotionen kommen in diesem Prozess. Also es kommt nicht nur Trauer, dass man etwas Wunderbares verloren hat, das sehr wohl, aber es kommen auch andere Sachen. Es kommt Ärger weiter rauf, es kommt ein bisschen Wut, es kommt dann zum Glück im Sinn vom Leben auch der Wunsch, sich jetzt doch noch durchzusetzen. Das, so Sachen habe ich gehört und ich habe den Eindruck, das ist ein ausgezeichnet ein Beispiel, für was in so einem Prozess alles abläuft.
So, jetzt haben wir mal dürfen hineinschauen in die Geschichte und jetzt wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer aktivieren, einladen, motivieren, sich bei uns an dieser Sendung mitzubeteiligen. Es würde uns unternehmen. Was haben Sie zuhause, unterwegs, wenn Sie uns zuhören, schon für Gegenstände müssen loslassen, aus irgendwelchen Gründen? Und wie haben Sie sich, warum entschieden? Was haben Sie mit diesen Gegenständen gemacht? Geschichten rund um solche Loslösungsprozesse, die Sie eigentlich im weitesten Sinn sind, das würde uns interessieren. Sie können uns jetzt anrufen, 0848 440 222. Der Michael Amar nimmt Ihre Telefon entgegen, 0848 440 222. Sie können uns auch kurz ein Mail schicken, beschreiben, was es war, wie Sie es damit gemacht haben. Gegenstände, die Sie haben müssen loslassen in Ihrem Leben schon. Und die Mailadresse wäre studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Wir wollen in dieser Sendung auf Neuanfang schauen. Und Frau Stingelin hat ja so einen Neuanfang müssen machen, haben wir schon mitbekommen, hat dann aber nochmal einen gemacht, von dieser kleinen Wohnung, dann in die Altersgemeinschaft, AlterswG. Über das reden wir als nächstes. Wir reden heute über Loslassen, über die Verabschiedung von etwas oder von jemandem und wie man dann wieder neu anfängt. Wir haben die Sendung mit Frau Stingelin, mit der Alice Stingelin angefangen, 78, hat nachdem der Mann im 90 gestorben ist, von einer Sekunde auf die andere die grosse Wohnung, wo sie gelebt hat, drin in einer Siedlung aufgegeben, ist in eine kleinere Wohnung gezügelt. Wir haben vorher darüber geredet, wie sie es erlebt hat, der Anfang, der Abschied. Und sie hat dann nochmal, Frau Stingelin, quasi einen Wechsel vollzogen, nämlich von dieser kleineren Wohnung, sie sind 78, ich habe es gesagt, von dieser kleineren Wohnung nachher in eine Altersgemeinschaft, in eine Alters-WG. Obwohl sie eigentlich vorgehabt haben, in ein Altersheim zu leben. Was hat der Umschwung gebracht? Warum nicht das Altersheim und warum dann plötzlich die WG oder die Gemeinschaft?
Also ins Altersheim hätte ich nicht wollen.
Ah.
Wir haben ein altes Siedlung im Fluenteren. Mhm. Und da ist man wieder einfach nicht, also selbstständig und nicht einfach aufgehoben. Ich habe dort auch 7 Jahre vertreten. Aber in der Siedlung, wo ich eben gewohnt habe, drin, die ist aus dem 1929. Und dann haben wir so einen Plan bekommen, dass die in wenigen 3-4 Jahren total renoviert oder abgerissen wird. Und dann habe ich gedacht, in meinem Alter, da mache ich nicht mehr mit. Mhm. Das hat dann hier angefangen zu arbeiten in mir rein. Und man hat dann an eine Information können, was sie Neues machen mit dieser Hausgemeinschaft ab 55 plus bis ins höchste Alter rauf. Und das hat mich eigentlich schon sehr toll gefunden. Und ich habe sehr eine neue Beziehung zu der ABZ, weil ich sehr viel gemacht habe, habe viele Leute kennt. Und habe dann die Information, bin ich gegangen. Und dann aber nachher dann eigentlich das Formular müssen ausfüllen und habe geschrieben, ich glaube, ich habe nicht nach so langer Zeit weg. Man ist eben so verwurzelt, haben wir es nicht können vorstellen.
Mhm. Und dann haben sie es angeschaut, haben sich informiert und entschlossen.
Da hat man es noch nicht können anschauen, ich habe nur die Information gehabt. Mhm. Und dann ist einfach wieder die Zeit vergangen. Und dann habe ich einfach eigentlich gemerkt, im Laufe der Zeit, aber ich kenne so viele Leute und so viele Leute kennen mich. Ich glaube, ich komme nicht zur Ruhe da.
Und
das wird mir dann vielleicht langsam zu viel.
Also das heisst, etwas, was zuerst in dem ersten Moment, wo der Mann gestorben ist, für sie sehr wichtig war, mitgetragen werden von der Gemeinschaft, haben sie plötzlich als Last empfunden.
Und sind eben einfach als zu viel. Es sind einfach viele Jahre wieder gewesen seither. Das sind eben, wir sind 20 Jahre zusammen so in der anderen Wohnung gewesen. Und das sind dann wieder 17 Jahre gewesen. Und da tut man eben viel verarbeiten. Und man tut sich auch sehr verändern, wenn so etwas passiert.
Wie haben sie sich verändert? Wie würden sie es beschreiben?
Ich bin unglaublich selbstständig geworden. Und habe ja sehr viel gemacht. Und was ich nicht konnte, ich habe überall durchgefragt. Und habe mit dem unglaublich viel gelernt. Und dann einfach auch mit allen Leuten umgehen können. In jeder Art. Also, und das hilft dem sehr.
Der Schritt, das Abschliessen von dieser zweiten, kleineren Wohnung, in die jetzige Wohnform, ist viel bewusster passiert, weder der letzte Wechsel.
Ja, der ist viel bewusster passiert. Und ich habe dann, weil es eine lange Zeit war zwischen denen, wo ich dann den Bogen ausgefüllt habe, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, habe ich gedacht, ja, jetzt haben die alle Wohnungen vermietet. Ja, gewiss sind 20 Zweieinhalbzimmerwohnungen und 14 Dreieinhalbzimmerwohnungen. Dort sind zwei Personen drin. Und man kommt eine Zweieinhalbzimmerwohnung allein über. Ich habe sie aber nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Also auf jeden Fall hat er dann, habe ich angerufen und habe gedacht, ich könnte jetzt vielleicht auf eine Warteliste. Und dann hat die Frau gesagt, Frau Stingelin, wir haben noch genau eine Zweieinhalbzimmerwohnung im dritten Stock.
Und Sie haben sich bumm müssen entscheiden dann, relativ schnell?
Ja, ich habe dann für ein Gespräch gehen können. Ich habe dann gesagt, ja, das wäre ja genau das, was ich messe. Für mich war es wie ein Fingerzeig gewesen, das ist richtig.
Und dann haben Sie sich wieder von gewissen Sachen müssen trennen, weil Sie haben nicht alles können mitnehmen von dieser...
Ja, es sind einfach grössere Räume, wenn ich vorher eine kleine Räume hatte und habe eigentlich nur wenig habe ich nicht können mitnehmen. Und ich wollte aber in meinen eigenen Möbel wohnen, wo wir zusammen gelebt haben.
Wenn Sie es beschreiben, jetzt, im Hier und Jetzt, wie erleben Sie die Wohngemeinschaft, wo Sie jetzt drin wohnen? Sie sind ja eben weg von den alten Wurzeln, weil dort wie zu viel rum war und Sie hat nochmal neu anfangen. Bereuen Sie den Schritt? Ist es ein richtiger Schritt gewesen?
Überhaupt nicht. Also ich hatte eine lange Zeit gehabt, von dort, wo ich mich entschlossen habe, bis ich dann gezügelt habe. Und mit dieser langen Zeit habe ich überall sukzessiv Abschied genommen.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe die Leute angesprochen, halt ganz unterschiedlich, wie man verschiedene Beziehungen hat zu den Leuten. Und sie haben mich nicht gern geholt, überall. Weil es halt praktisch ist, wenn man jemanden hat, der so viel macht und man immer kann ansprechen. Aber es hat mir eigentlich nie wehgetan. Man weiss nicht, wie man so etwas erlebt. Und auch wenn man dann einen Neuanfang macht. Und manche haben auch gesagt, ja, das ist ein schöner Unterschied von Fluentern auf Affoltern. Und für mich hat das eben nie gestimmt. Ich habe immer gesagt, weil ich einfach mit allen Leuten umgehen konnte. Das hat für mich keine Rolle gespielt. Für mich ist jeder der Nächste. Und da kommt nicht darauf an, ich kann schauen die Leute mit dem Herz an nicht. Und auf jeden Fall, wo ich dann gezügelt habe, hat es mir vom ersten Tag an gefallen. Und das weiss man vorher nicht. Aber ich habe niemand gekämpft von diesen 50 Personen, die dort drin ist.
Jetzt möchte ich Frau Lüscher, die Irene Lüscher, unsere Therapeutin, die bei uns ist, auch fragen. Das ist jetzt wieder ganz ein anderer Wechsel, den sie vollzogen hat, oder? Vorher hat sie irgendwie gar nicht abgeschlossen und schon neu angefangen und jetzt hat sie es ganz bewusst gemacht. Zwei völlig verschiedene Strategien.
Ja, und gleich ist sie gleich Person, aber sie haben gesagt, sie haben sich ja sehr verändert. Sehr, in diesen 17 Jahren, wo sie dann allein am Alter gewohnt haben. Also, mir leuchtet das völlig ein, dass auch eben, wie ich vorher gesagt habe, es gibt nicht das Richtige und Falsche und es gibt auch nicht für einen Menschen immer Richtige und immer Falsche. Ja. Sie haben es gespürt, dass jetzt etwas anderes kommt und haben sich auf etwas wirklich Neues eingelassen. Das ist merkwürdig, dass das offenbar mehr mit einem so einem Grundgefühl von Sicherheit zusammenhängt, wo vielleicht auch entstanden ist in der Zeit, wo sie gemerkt haben, wie selbstständig sie können sein können. Und dass das geht, und mal schauen. Und auch die, eben nicht nur die alten Möbel, sondern die alten Lasten mit all diesen Sachen loswerden.
Also
aus persönlicher Sicht sehr gut nachvollziehen. Ich habe vor 3 Jahren so einen Wechsel gemacht, anderer Art. Aber sie war auch so erleichternd gewesen. Also wirklich. Schön.
Wie viel haben Sie zurückgelassen? Gibt es Freundschaften, Bekanntschaften, wo Sie noch vom alten Ort, auch jetzt am neuen Ort, Fluntern,
Zürich-Affolter, die sie noch pflegen, wo sie ja, noch Kontakt haben. Das gibt es noch.
Das pflege ich schon. Es ist mir natürlich nie so lange gewohnt wie im Fluenteren. Mhm. Und da habe ich ganz unterschiedliche Kontakte, die ich pflege. Sind mir auch viele schon besuchen gekommen. Mhm. Und das brauche ich irgendwie schon. Ich
komme nicht alles abgeschnitten. Ja,
nein, genau. Nein, ich komme dann wie heim, weil ich immer zu diesen Leuten gleich Kontakt habe. Und einfach ein paar Jahre, wo man miteinander Kontakt hat. Mhm. Und das ist schon schön.
Gut, Ihnen geht es gut, man merkt es. Das ist eine gefreute Sache natürlich, wenn man so einen Neuanfang so kann gestalten kann, ja, wie Sie das gemacht haben. Jetzt machen wir als nächstes ganz etwas anderes. Also vom Thema her machen wir schon das Gleiche. Es geht auch wieder um Abschied, aber jetzt geht es nicht um einen älteren Mensch wie Sie sind, sondern es geht um die ganz Kleinen. Es gibt ja die Situationen, vielleicht Sie, die uns zuhören, haben das auch schon erlebt, wenn Sie in einem Kindergarten oder an einer Krippe vorbeigelaufen sind. Herzergreifende Brüllereien am Morgen, nämlich dann, wenn der Papi mal mein Kind dort abgibt. Und fürs Kind ist es wahrscheinlich, und darum brüllt es, das habe ich mir überlegt, ein Abschied für immer und für ewig, weil das Zeitbegriff irgendwie noch fehlt bei dem Kind. Man redet mit einer Krippenleiterin und fragt mal nach, wie sie mit so einer Situation am Morgen, wenn das passiert, umgehen.
Down at the Starlight Bar, One of them says, you know I've been thinking. Other one says, that won't get you too far. He says, this is your life and welcome to it. It's just working and drinking and dreams. Out on TV says, just do it. Hell, if I know what that means. Secret of life is a good cup of coffee. The secret of life is keep your eye on the ball. The secret of life is a beautiful woman. Marilyn stares down the barroom wall. You and me, we're just a couple of zeros. Just a couple of down and outs. But movie stars and football heroes, what have they got to be unhappy about? Yeah. So they turn to the bartender. Sam, what do you think? What's the key that unlocks that door? Sam don't say nothing, just wipes off the bar. And he pours them a cup of more. Cause the secret of life is in Sam's martinis. The secret of life is in Marilyn's eyes. The secret of life is in Monday Night Football. Rolling Stones records. Sunday paper says, boys, you're on the wrong track. The secret of life is there ain't no secret, and you don't get your money back. Hey, the secret of life is getting up early. The secret of life is staying up late. The secret of life is to try not to hurry, but don't wait. Sitting round drinking down at the Starlight Bar. One of them says, you know I've been thinking. Other one says, that won't get you too far. That won't get you too far.
Vor 10 Jahren ist es, ich habe jetzt gerade in den letzten paar Minuten Abschied nehmen vom Gedanken, dass ich ein Gespräch kann führen mit der Kinderkrippenleiterin, aber wir verwünschen uns offenbar nicht, weil die Krippe ist im Moment auch gerade am Zügeln. Vielleicht hat es da eine Verwirrung gegeben. Macht nichts, wir nehmen unsere Hörerinnen und Hörer, die wir ja vor ein paar Minuten eingeladen haben, uns anzuläuten und uns ihre Geschichten zu erzählen von dem Umstand, dass sie etwas haben müssen loslassen. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich in der Sendung Idi Mattis. Guten Morgen, Frau Mattis.
Guten Morgen, Herr
Schäfer. Sie sind 90, gell Sie?
Jawohl.
Und wohnen in Thun?
Ja, also
und
89 bin ich so.
89, werden 90.
Aber näher 100 würde ich. Das ist gut.
Tönen wie 50.
Danke.
Bitte. Und Sie haben uns angerufen, weil Sie Ihre, glaube ich, sehr wertvollen und ans Herz gewachsenen Teppich haben müssen weggeben.
Ja.
Was ist das für eine Geschichte genau?
Ja, das ist altershalber.
Mhm.
Und dass ich nicht stürfle dran, also dass ich nicht umkehre.
Jetzt, Frau Mattis, hat Ihnen das der Arzt gesagt? Oder jemand, der Ihnen vielleicht im Alltag kommt, helfen? Oder ist
ja,
das
ist meine Tochter. Das ist schwer. Ich habe irgendwie mein Heim, wenn ich die Tochter nicht hätte. Die ist eine Fachperson.
Ist denn etwas passiert einmal mit diesen Teppichrändern? Sind sie mal gestogelt?
Nein, gar nicht. Mhm. Aber das ist vorsichtshalber. Wir haben ja deswegen gezügelt. Eine Wohnung, wo alles eben ist. Weil ich bin einfach behindert, sehr behindert. Mhm. Ich sehe nicht mehr. Ich musste mich auch von den Büchern verabschieden, respektive vom Lesen.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen, Frau Mattis?
Ganz schwer.
Und wie hat sich das geäussert?
Ja. Die Bücher sind noch da. Mhm. Und die Tochter tut mir einfach vorlesen, oder wenn mal jemand vorbeikommt.
Mhm. Und die Teppiche, wo sind die her?
Die sind... Ich glaube im Keller. Ich weiß nicht einmal. Ah. Ich nehme es an.
Sie haben sie nicht ganz weggegeben, verkauft,
nein,
oder Brokkos, sondern sie haben sie noch.
Nein.
Mhm. Was sind für Erinnerungen mit diesen Teppichen verbunden, wenn ich frage
das? Ja, vor allem einen, ein Jahili, der kommt aus dem Orient. Der hat mir mein Mann, den ich auch müssen verabschieden musste, vor fast 20 Jahren, und wir sind ja im Orient unten gewohnt, er hat eine Suezkrise, und der Teppich hat man schon dann gesehen und hat mir nachher meinen Mann gekauft.
Und der hat ganz viel Bedeutung für Sie,
genau,
natürlich.
Genau.
Ja, Frau Mattis, haben Sie, das ist ja wie ein Verlust, den man dann erlebt. Also ja, den Mann haben Sie verloren, die Teppiche haben Sie müssen loslassen, die Bücher, die Sie selber nicht mehr lesen können. Ja. Das macht ja irgendwie ja traurig, würde ich jetzt mal sagen, in erster
ja,
Linie.
Ja, aber es ist doch auch ein Gewinn dabei, gerade mit der Wohnung. Wir sind 33 Jahre am gleichen Ort gewohnt. Mhm. Und der ist umgebaut worden. Da hätten wir zwei oder dreimal umziehen dort, in diesem grossen Block. Und das haben wir uns entschlossen zu zügeln. Und jetzt wohnen wir, wie muss man sagen, einfach
altersgerecht, oder?
Altersgerecht.
Ja, genau.
Genau das. Mhm. Und dann so, dass die Tochter die Sachen bestreiten, putzen, aufräumen, dass es ganz leicht geht und dass sie trotzdem kann arbeiten kann.
Mhm. Also ich finde es stark. Jetzt habe ich gemeint, Sie sagen noch so richtig in der Trauerphase rein.
Nein,
das nicht.
Das hat man sich müssen abgewöhnen. Mhm. Das hat angefangen im 52, als ich die Eltern verloren habe. Da hat man schon 10 verloren. Mhm. Das ist ganz klar.
Also für Sie ist das etwas Bekanntes, immer wieder müssen einen Abschied nehmen und dann gibt es wieder einen Stich und dann nachher rappelt man sich zusammen und geht wieder weiter.
Jawohl, aber es ist ging wieder, man lernt sich, man lernt das und zuletzt kommt es halt doch wieder gut.
Schön, dass Sie die positive Energie
ja,
behalten.
Ja, aber meine Tochter hilft mir damit.
Eben, es sind immer andere Menschen verbunden. Das Wichtigste, was es gibt, oder?
Ja,
dass man getragen wird von anderen.
Und
Frau Mattis.
Das sind manchmal Leute, die das gar nicht begreifen.
Wo was nicht begreifen?
Eben, dass die Tochter mich betreut. Ah. Das ist mir schon gesagt worden, geht in ein Altersheim.
Aber nein, es ist viel schöner, wenn die Tochter natürlich für einen schaut.
Das ist schon eine
klar.
Belastung für die Tochter, aber irgendwie, mir hieß es schön.
Mhm. Sie gibt Ihnen das zurück, was Sie ihr gegeben haben, wo sie klein war. Jetzt,
das,
Frau Mattis,
ist lieb, merci, ja.
Jetzt danke herzlich, weil wir
bitte,
haben noch andere, die ihre Geschichte erzählen wollen. Vielleicht bleiben Sie ja mit dabei in der Sendung. Danke,
ja,
schönen Tag.
Danke.
Ade, Frau
danke.
Mattis. Merci vielmals. So, dann haben wir bei uns in der Sendung Frau Walter. Guten Tag, Frau Walter.
Wie
was haben Sie müssen loslassen?
Ich habe in den letzten 2 Monaten innerhalb von meiner eigenen Wohnung umgebaut.
Mhm.
Also ich wohne über 25 Jahre in dieser Wohnung. Und jetzt hat es durch die ganze Wohnung durch einen Rostschaden gegeben. Also jedes Zimmer ist neu, mit einem neuen Schwerpunkt beleitet worden. Und das hat natürlich geheißen, nach über 25 Jahren mit Kind in der Wohnung und jetzt als Paar in der Wohnung grundsätzlich rausräumen.
Was hat am meisten Mühe gemacht?
Ich habe mir vorher überlegt, während ich gewartet habe. Ein Plattenspieler, der 35-jährig ist, der eine Geschichte hat, wo man einfach sagen müsste, ja, er ist so nicht mehr zeitgemäss, der muss jetzt weg.
Mhm, aber Platten haben Sie noch?
Platten habe ich noch.
Die können Sie ja nicht mehr hören, wenn der Spieler weg ist.
Ja, ich muss dann einfach den neuen haben. Ist das unnötig? Von denen, die sind ganz dahinter, sie meint den Schrank. Da konnte ich mich nicht trennen. Aber der Plattenspieler ist jetzt mal weg. Mhm. Dann hat es eine Bücherwand gehabt, die furchtbar umständlich war, irgendwie 3 Meter lang. Die haben wir wirklich zerbrätscht. Und das Grundgefühl ist unglaublich befreiend in dem Sinn, dass das, was jetzt in dieser Wohnung ist, ist irgendwie Stück für Stück in der Hand gehabt. Mhm. Und ich habe entschieden, ich will nicht. Mhm. Frauenliteratur vor 20 Jahren, muss ich sagen, es ist jetzt einfach vorbei, es ist eine andere Zeit. Es hat so ein paar Sachen gehabt, wo ich wirklich gewusst habe, das sind bestimmte Lebensphasen gewesen. Jetzt kommt die dritte Lebensphase und jetzt ist etwas anderes.
Jetzt würde mich etwas wundern, Herr Verwalter, warum haben Sie das... Das sind nämlich dem, wie Sie es erzählen. Warum haben Sie das so bewusst gemacht? Haben Sie gewusst, es ist wichtig? Haben Sie das noch einmal gelesen? Hat Ihnen das jemand gesagt? Oder ist es einfach Ihres Naturell?
Ich glaube, es ist mein Naturell. Ich habe auch jetzt, ohne umzubauen, einmal im Jahr habe ich einfach so ein Ding gemacht, vor allem durchs Büro. Also, ich habe immer geschafft, einen 110-Liter-Sack mindestens einen wieder können zu füllen mit Sachen, die ich loslassen musste. Also, ich bin eine Sammlerin, aber zugleich kann ich auch dann wieder sagen, so, fertig ist vorbei, ich habe gerne Ordnung. Und ich weiss aber immer, wenn ich es gemacht habe, wie wohl es mir nachher ist. Also, es ist ja so, das Gefühl, man hat den Überblick wieder über seine sieben Sachen. Mhm. Und jetzt natürlich für die dritte Lebensphase, es ist noch wie etwas Neues, wo man eigentlich anfängt. Es hat mich sehr wichtig gedacht, dass es war viel Arbeit gewesen, aber es hat sich gelohnt, es geht mir sehr gut. Mhm. Abgesehen von dem, dass alles neu ist und gut schmeckt und so weiter, oder?
Das sind ganz wichtige Phasen, die Sie da durchlebt haben und durchleben. Frau Walter, danke vielmals,
dass
Sie uns angerufen haben und weiterhin viel Vergnügen. Merci vielmals. Der Treffpunkt mit dem Thema, sich verabschieden von etwas oder von jemandem. Wir machen weiter in ein paar Minuten, mal schauen, ob wir noch mit der Kinderkrippe in Kontakt kommen, und sonst haben wir noch ganz einen Haufen Geschichten von Leuten, die uns angerufen haben oder die uns gemeldet haben zu dem Thema, etwas loslassen.
I remember all my life raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Shaking, and I need you today, oh Mandy.
Loslassen, sich verabschieden von jemandem, von etwas, wie macht man das und was für Geschichten stecken in diesen Begriff. Wir haben jetzt bei uns Margrit Gartmann. Guten Tag, Frau Gartmann.
Grüß dich, Herr Scherer.
Bei Ihnen hat
es
mit dem Steigeisen etwas zu tun, das Thema. Wie denn genau?
Jawohl. Und zwar war das so, dass meine Tochter mich angefragt hat, ob sie nicht meine Steigeisen kaufen lehnen für eine Hochtour, die sie machen will. Und dann habe ich so ganz spontan gesagt, ey, ja, komm, die kannst du haben. Ich brauche ja die nicht mehr. Ich mache keine Hochtouren mehr. Du kannst die Steigeisen haben.
Darf ich schnell fragen, in welchem Alter das sie sind?
Ich bin 61.
Und haben ihr die Steigeisen einfach so überlassen?
Ja, also ich habe dann gesagt, du kannst sie haben. Und und weil das passiert hat, sie hat am Wochenende eine Bergtour vorgehabt, habe ich gesagt, ich schicke sie dir per Post. Und dann bin ich in den Keller, die Steigeisen geholt. Und wo ich sie einpacke, merke ich, ja hallo, das wirst du nie mehr können brauchen, weil ich habe jetzt auch ein bisschen Übergewicht und bin nicht mehr fit und ich werde keine Hochtouren mehr können machen. Und plötzlich habe ich ich bin wahnsinnig traurig geworden, weil ich gemerkt habe, ich muss jetzt eine Zeit loslassen, die nicht mehr zurückkommt.
Mhm. Und das haben Sie mit dieser Aktion, Steigeisen verpacken und in ein Päckchen tun und auf Post, haben Sie das erst dann gemerkt?
Ja, das ist einfach so plötzlich so aufgekommen. Also ich meine, man überlegt sich das ja immer wieder und ist immer wieder so ein bisschen dran mit dem Älterwerden und so sich auseinandersetzen. Aber das ist ja so ganz konkret etwas gewesen, die Steigeisen.
Jetzt nimmt es sich wunder, Frau Gartmann, haben Sie das, was Sie jetzt im Radio erzählen, irgendjemandem vorher so erzählt, was Ihnen da für die Gedanken, für Gefühle aufgekommen sind?
Ja, das bespricht es also mit meinem Mann. Und ja, es ist dann auch noch so, als ich das Päckchen gemacht habe, habe ich so müssen brüllen und dann ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, was ist auch mit dir los? Mhm. Und dann habe ich das erzählt und die Person hat gesagt, das ist doch keine Sache und hast doch jetzt anderes und so. Und habe dann plötzlich so gemerkt, ja, das wird nicht verstanden.
Die Steigeisen als Symbol von einer Zeit, die vorbeigeht, ist ja auch noch schön.
Ja.
Und Ihre Tochter schätzt Ihre Steigeisen?
Ja, natürlich. Sie macht jetzt Hochtouren und das hat nichts mit diesen Steigeisen zu tun, oder? Ich bin ja nicht besonders gehangen an diesen Steigeisen. Es ist mir einfach plötzlich so bewusst geworden, was ich loslasse. Mhm. Es sind nicht die Steigeisen, sondern Zeit, die vorbei ist.
Ganz genau, im Keller unten hat es ein Surfbrett. Hat etwas die gleiche Symbolik. Ja. Ich brauche es schon lange
ja,
nicht mehr.
Genau.
Aber ich gebe es nicht weg.
Ja.
Frau Gartmann, ich danke herzlich.
Was ich einfach noch schnell sagen möchte, was ich so wichtig finde, ist, dass man so Sachen spürt und dass man weiss, man darf auch trauern und darf.
Das ist ganz wichtig.
Also das finde ich, und dass man auch mit Leuten immer wieder darüber redet. Mhm. Also das wollte ich noch sagen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Das machen wir ja in dieser Sendung und jetzt wollte ich gerne noch mit jemand anderem schwätzen. Danke, Frau Gartmann.
Gut, danke für
schönen Tag.
Wiederhören, Herr Scherer.
Ade. Nämlich mit der Helene Zollinger. Guten Tag, Frau Zollinger.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Was ist denn bei Ihnen auf dem Tapet gewesen? Weggehen, nicht weggehen?
Vom Loslassen. Mhm. Also ich wohne da und wir haben einen ganz grossen Garten gehabt, haben den gepflegt miteinander und das letzte Jahr ist mein Mann gestorben. Und die Idee war immer, wenn er nicht mehr ist, sofort einfach, Helen, du gehst fort, ich bin nicht mehr da, es gibt eine Veränderung. Und in dem Moment, wo er gestorben ist, habe ich gewusst, ich kann da nicht fort. Da ist etwas über mich eingebrochen und ich habe gespürt, wenn ich da Wurzeln habe, wenn ich noch nie in meinem Leben gespürt habe. Und jetzt wehre ich mich einfach, dass ich da bleiben kann und das noch weitermachen kann, weil da geht es mir gut. Wenn ich nur daran denke, ich muss an einem anderen Ort sein, dann ist das ganz ein schrecklicher Moment. Und ich denke, jeder Mensch muss für sich selber entscheiden, kann ich loslassen oder kann ich nicht loslassen. Ich weiss, irgendwann wird mal der Moment kommen, wo ich muss loslassen. Muss. Aber ich glaube, nach gewissen Jahren ist der reife Prozess durch, dass ich dann weiss, jetzt ist es soweit. Aber es müssen loslassen, ich glaube, das gibt es nicht. Mhm.
Frau Zollinger, ich danke herzlich.
Gern geschehen.
Und weiterhin alles Gute.
Danke.
Sie tönen sehr aufgestellt und energievoll.
Natürlich.
Ja, sehr, ja.
Ist drum, immer so.
Ja gut, das ist bei niemandem so. Einen schönen Tag. Merci, Frau Zollinger.
Danke,
Frau Lüscher, das ist jetzt ja spannend, oder? Wir haben Frau Stingelin gehabt, die das ganz anders erlebt hat. Jetzt haben wir da Frau Zollinger gehört, die gar nichts weggibt. Was sagen Sie da als Therapeutin dazu?
Also, ich habe den Eindruck, aus diesen verschiedenen Worten haben alles mögliche Lebenserfahrungen geredet und dass die Leute dazu stehen, dass sie müssen ganz einen eigenen Weg suchen für sich. Und am eigenen Ort habe ich auch gehört, etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich, dass etwas loslassen heisst auch ein Neuanfang. Aber das bedeutet, dass unsere Seele eher in Übergängen lebt und nicht in fertig oder neu.
Also es ist alles in der Grauzone drin, oder?
Ja,
es verschleift sich.
Innerhalb von dieser Grauzone muss man irgendwo seinen Weg finden. Und was mich dünkt, man darf nicht den Eindruck haben, ich kann sauber abschliessen und dann ist es gegessen. Und es hat aus den meisten, nicht aus ganz allen Worten, hat das gesprochen, es intensiv sich beschäftigen damit, aber es ist nicht einfach dann fertig, sondern es kommt zurück und man kann sich das zugestehen, auch wieder Kontakt aufzunehmen oder zu sagen, nein, ich kann es nicht, obwohl ich mir so vorgenommen habe, dass das sehr flexibel ist.
Und das geht auch in Etappen?
Ja, in Etappen und eben es geht auch vor und zurück bei vielen Menschen. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, erleben tun wir das ja, indem wir sozusagen unsere Seele Gegenstände wiederfinden, die das für uns darstellen, die Bedeutung von so Sachen. Das brauchen wir und das ist auch in Ordnung so.
Kunst schafft ja auch mit dem. Ja. Es gibt etwas, was innen drin ist,
genau.
Einen äußeren Ausdruck.
Die Materie zeigt uns, was eigentlich in unserer Seele läuft.
Wir schauen mit der Materie in uns rein quasi. Ja. Lernen Sie in der nächsten Stunde nach der 10 Nachrichten zum Beispiel einen Arzt kennen, der mit seinem ganzen Team ein spezielles Feierritual abgehalten hat, weil eine Abteilung geschlossen worden ist im Spital. Oder auch in dieser zweiten Stunde, man begegnet einer Frau, die ein Atelier führt, wo man Särge und Urnen anschauen kann. Es geht dann dabei um den letzten Abschied, der Ihnen und mir irgendwann bevorsteht, den Abschied nämlich vom Leben. Oder Sie lernen eine Frau kennen, die vom Happy End lebt. Das ist der Treffpunkt auf DRS1 am Mikrofon der Tommy Scherer. Ist Abschied nehmen wichtig? Und muss man sich darum Zeit nehmen und sich damit befassen? Oder ist ein Abschied ja irgendwie ein notwendiges Übel, wo man über sich egal haben muss, so wie ein Sommergewitter, da sucht man einen Unterstand, Ohren zu und wartet, bis es vorbei ist? Nein, bewusst Abschied nehmen ist wichtig, sagt mindestens der Mann, den Sie jetzt dann gerade kennenlernen in unserer Sendung. Er hat sich nämlich mit seinem ganzen Team Zeit genommen und sich mit einer sorgfältig vorbereiteten Feier von einer Abteilung verabschiedet, die damals in seinem Spital geschlossen worden ist.
Same thing. fast as I can. Someone take a hold of my hand. Looks like something chased you up a tree. Same thing happened to me. Same thing happened to me.
Acht ab 10 Uhr, der Freitag auf DRS1, stellen Sie sich vor. Sie arbeiten über 20 Jahre am gleichen Ort, in der gleichen Abteilung, stecken Herzblut, innovative Energie rein und dann heisst es eines Tages plötzlich, sorry, die Abteilung muss geschlossen werden. Sie müssen sich also reinschicken, können nichts dagegen machen und sich auf etwas Neues einstellen, obwohl das bisherige, so wie Sie es erlebt haben, gut und sehr erfüllend war. Etwa das ist Christoph Pfister passiert. Er war Anästhesist am Spital Murten, nicht über 20 Jahre lang, aber wenn man alle Jahre zusammenzählt, ist er 5 Jahre lang dort gewesen. Und er hat sich dann müssen damit abfinden, dass das Team und dass die Chirurgie und Anästhesie geschlossen werden. Herzlich willkommen bei uns im Treffpunkt, Herr Pfister.
Guten Morgen.
Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Initiative zu übernehmen? Und so ist es gewesen. Ein Abschiedsritual mit dem Team, das die Abteilung hat müssen verlassen musste, durchzuführen.
Es war für uns eine 10-jährige Geschichte vorher. Also wir haben 10 Jahre lang eigentlich versucht, die Akutversorgung vom Hospital, die Akutversorgung im Seebezirk aufrechtzuerhalten. Ein 10-jähriger Kampf, das verbindet natürlich die Leute, die miteinander sich wehren und denken, dass es das braucht. Und auf der anderen Seite hat sich dann abzeichnet, dass der Schluss kommt. Das ist so schiebliweise passiert. Das ist irgendwann Geburtshilfe zugegangen. Und dann eben auf Ende 2008 geplant gewesen, dass man jetzt Chirurgie und Drops zumacht. Und wir haben im Spital auch so einen Ausschuss, dass man am Schluss, wenn man dann geht und eine neue Stelle hat, dass man dann einen Abschiedsapero macht, etwas ganz Normales. Und dort drinnen haben wir dann gemerkt, jetzt müssen wir ein paar gemeinsam gehen. Und das ist anders, als wenn man alleine geht. Mhm. Und haben aus dem heraus dann die Idee gehabt, dass man das jetzt verbindet und dass wir das als Abschiedsritual organisieren.
Wie würden Sie im Nachhinein Ihre Beziehung, die emotionale Beziehung zu diesem Arbeitsort beschreiben?
Ich habe dort als Assistenzarzt 93, 94 schon gearbeitet auf der Chirurgie und habe nachher, bin eigentlich wieder zurück nach über 10 Jahren am Unispital und für mich war klar, die Verbindung mit dem kleinen Spital war sehr, sehr viel enger gewesen. Die Identifikation war viel stärker gewesen. Über das, dass wir uns gewehrt haben für das Spital natürlich und auf der anderen Seite aber auch, weil es ein kleines Team ist. Also ist es einfach eine engere Bindung. Mhm. Obwohl ich viel länger am Inselspital war, oder?
Das Team hat sicher positiv auf Ihre Idee, etwas Spezielles zu machen, reagiert. Wie hat die Leitung vom Spital auf ihre Ansinne reagiert?
Eigentlich gar nicht, aber auch nicht negativ. Sie haben damit nichts zu tun gehabt. Das war privat eigentlich organisiert gewesen von unserem Team, mit der Chefärztin zusammen, mit der Josette Boll. Wir haben auch noch zwei Leute aus dem Team genommen, jemand aus der Obstpflege und jemand aus der Anästhesiepflege und haben das vierte dann vorbereitet. Mhm. Und die Ideen gesammelt natürlich auch ein bisschen von der Umgebung. Es hat Leute, die sehr viel mehr Erfahrung haben als wir mit Abschied. Ich war in der Notfallmedizin lange aktiv gewesen. Dort gibt es so Momente immer wieder, wo man sehr schwer auch Abschied nimmt. Von einem Kindertodesfall zum Beispiel sind so entscheidende Ereignisse. Und meine Partnerin ist Hebamme, die hat extrem viel so mit Abschied zu tun. Es ist unglaublich, wie nah das dort geboren werden und auch sterben verbunden ist eigentlich so in einem Gebärsaal von einem Universitätsspital. Und sie haben viel Erfahrung mit so Ritual und dort haben wir uns inspirieren natürlich.
Mhm. Dann haben Sie das irgendwann im Team vorträgt, nehme ich an. Also es sind nicht das ganze Team zusammengesessen, Brainstorming, sondern sie haben sich informiert, wie sie es jetzt geschildert haben, und dann haben sie das dem Team präsentiert. Hat es Diskussionen gegeben, Änderungsvorschläge oder nein, Moment, ich will das lieber so, oder ist es gerade angenommen worden?
Das war kein Teamentscheidungsprozess gewesen, sondern wir haben das zu vierte wollen. Mhm. Haben das ja eigentlich auch, es hat gar keine Entscheidungen gebraucht. Finanziert haben wir das ja selber und in dem Sinne haben wir das einfach so können machen. Mhm. Wir haben mehr Ideen gesammelt und sind gespannt gewesen darauf, wie das dann ankommt.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, was genau haben wir gemacht? Wie ist die vierte Zeremonie, das Ritual abgelaufen?
Es war ein Samstag, der 22. November, ein kalter Tag am Murtensee, jetzt das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber noch Schnee rundherum. Und wir haben dann am Morgen angefangen mit einem Treffen wieder am Arbeitsplatz, auch mit den Leuten, die gearbeitet haben im Spital, und sind nachher in den Operationssaal gegangen und es hat sich jeder dort eine Situation organisiert, wo er eine typische Situation für ihn und hat sich fotografieren lassen. Wir haben ein Fotoshooting gemacht.
Also es hat sich jeder in das Outfit
die
Kleidung, und hat sich dann vor einem Apparat oder irgendjemand vor einer Lampe oder was es auch war, fotografieren lassen.
Genau, irgendeine Handlung, die man im Alltag häufig gemacht hat in dem Spital, wo wir damit verbunden haben. Das haben wir so im Kopf gehabt, dass wir das dann brauchen, als so etwas zum Mitnehmen praktisch, oder aus dem Spital. Mhm. Nachher sind wir miteinander, haben das so bezeichnet, dass gemeinsam nochmal unterwegs sind, unter der gemeinsamen Decke, am gleichen Strick ziehen, sind wir miteinander Ross und Wagen weg vom Murten nach Jöss und haben dort ein wunderbares Apéro genossen, so ein Buffet genossen. Und sind dann am Nachmittag wieder zurück, so ein bisschen zu einem offiziellen Teil, wo wir uns auch bedanken als Team beim Spital, bei der Politik. Bedanken war nicht ganz einfach, weil die haben uns ja zum Teil auch einfach verabschiedet und lag an. Wir haben das aber so gemacht, es hat offizielle Reden gegeben und es hat von uns ein Geschenk gegeben, wo wir aus dieser Geschichte von Murten, ist ein 145-jähriges Spital und dort gibt es so Jahresberichte von den 1867, von den ersten Jahren, wo man dann gesehen hat, dass die Umgebung sich beteiligt hat daran. Da hat es so Spenden gegeben, Franken 50 bis 40 Franken ist so der Maximalbetrag drin und häufig eben auch aus der Umgebung Waren geschenkt. Da hat es so einen Gemüsekorb zum Beispiel auch erwähnt, ist in diesem Jahresbericht. Und das haben wir im Spital übergeben von unserem Team und uns damit bedankt für die Zeit und ihnen vor allem alles Gute gewünscht, dass sie wenigstens Vitamine haben, wenn sie die Anästhesien haben.
Ja. Also das heisst, ihr habt dem Spital etwas geschenkt und nicht umgekehrt. Genau. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Ja. Denen, die gehen, überreichen wir das Geschenk. Haben die nichts bekommen?
Nein.
Aber das ist ja ein bisschen...
Ja, das tue ich nicht kommentieren. Gut. Das ist schlussendlich für uns eher wichtig gewesen. Wir haben ja das Spital auch kennengelernt, auch in diesem Prozess kennengelernt. Und dort hat es einen Haufen schmerzhafte Teile drin, selbstverständlich.
Frau Lüscher, Therapeutin, die uns begleitet in dieser Sendung, nicht therapeutisch, aber einfach mit ihren Ansichten und mit ihren Erfahrungen. Wenn Sie jetzt dem Herrn Pfister so zugelassen haben, das ist sehr eine außergewöhnliche Zeremonie oder ein Ritual, oder? Nehme ich jetzt mal an, dass Sie so etwas auch noch nicht oft gehört haben, oder?
Ich stelle mir vor, dass es nicht sehr häufig vorkommt. Ich finde es sehr interessant, dass gerade eine Gemeinschaft, wo ihr eigentlich gewesen sind und wo ihr euch als Gemeinschaft erlebt haben, dass ihr als solches Bedürfnis gehabt nach einem Ritual, weil das gehört ja auch eigentlich in die Geschichte von der Gemeinschaft, der kulturhistorisch gesehen vor allem. Mhm. Und dass ihr das gestaltet habt. Und was mich jetzt am Schluss spannend dunkt hat, ist, dass einerseits eben gespürt, es wird auch gesetzt, wir sind die Handelnden. Wir sind die, die etwas machen. Es ist nicht so, dass es einfach mit uns passiert. Und ich habe den Eindruck, das ist ganz ein wichtiger Aspekt beim Abschied. Das haben wir auch schon gehört in diesen Geschichten, die wir in der ersten Stunde dürfen haben hören, dass, wenn wir den Eindruck haben, ich bin die entscheidende Person, ich kann handeln, es kommt mir nicht einfach über den Kopf weg, dann ist es ein bisschen anders. Dann wird es mehr mies, auch der Übergang, wo es ja ist. Und sie haben eingeflochten auch die ein bisschen böse, negative, berechtigterweise negative Gefühle, ein bisschen perfid, ein bisschen stechen. Ich finde das super, dass da alles Platz gehabt hat, oder? Nicht nur Trauer.
Nicht mich wundern, Pfister, Sie haben sich letzte getroffen, in dem, oder ich weiß nicht, ob das ganze Team oder nur ein paar vom Team, und dann, glaube ich, ein Video zusammen angeschaut. Oder die Bilder. Mhm. Was ist da dabei alles aufgekommen?
Ich darf vielleicht noch schnell den letzten Teil sagen. Der ganz, ganz letzte Teil vom Ritual ist dann so gewesen, dass man dann zurückgegangen ist in den Operationssaal. Es hat dort jeder so ein Rätsel müssen lösen, für einen kleinen Beitrag zu finden, zum ganz letzten Zeremoniell eigentlich, wo man dann rausgegangen ist. Das waren so Zuckerstöcke gewesen, die man angestellt hat und abgebrannt hat. Dann hat man sich praktisch den Weg beleuchtet in die Zukunft, oder? Uns gemeinsam, unseren zukünftigen Weg, der aus dem Spital rausgeführt hat, beleuchtet. Mhm. Und die ganze Sache, der ganze Tag, ist aufgenommen worden von einem Kollegen, von Peter Lütti von Montelier, der ein Video gemacht hat eigentlich zu diesem Ritual. Und selbstverständlich haben die Fotinnen alle dazugehört. Die sind so in einem Buch, eben in einem Fotialbum eigentlich gesammelt worden über die Zeit. Und dort drinnen ist der erste Spruch, den wir dann drin hineingeschrieben haben, allen, ist Abschied ist die innigste Form menschlichen Zusammenseins. Und ich merke auch jetzt, als ich das erzähle, es war ein ganz eindrückliches Erlebnis gewesen, der Tag mit diesen Leuten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil gewesen. Und das haben wir dann an diesem Treffen, jetzt am 14. Juni, also erst ein halbes Jahr später eigentlich, dann allen abgegeben. Und hey, dort habe ich dann auch ein bisschen gehört, wie das für die Leute ist, so ein halbes Jahr später.
Hat man es verschafft? Das ist ja so das, was man fragt, oder? Man hat etwas Happiges erlebt und dann ein bisschen später getraut man sich zu fragen, und, hast du es verdaut? Hast du es verschafft? Haben wir das?
Es war ein sehr schwieriger Start für die verschiedenen Leute. Sie sind in der ganzen Schweiz verteilt schlussendlich und haben ganz unterschiedliche neue Arbeiten angefangen und da drinnen auch einen Haufen Konflikte natürlich erlebt, wieder neu erlebt. Aber ich glaube schon, dass die Erinnerungen und die Auseinandersetzungen zusammengezogen wurden, sind konziser wurden sie eigentlich. Und dass es so, man muss es mitnehmen, es kommt wieder. Aber ich glaube, wenn man es in einer verarbeiteten Form mitnimmt, ist es einfacher. Das ist das, was ich auch gehört habe von den Leuten. Und es war dort eine Person gewesen, eben auch an diesem Ritual, wo 2 Jahre vorher pensioniert ist worden. Die ist über 20 Jahre ist sie in diesem Spital gewesen und die hat dort alle ihre Zeitungsartikel, die sie gesammelt haben, angebracht. Das haben wir überhaupt nicht geplant. Das heisst, es hat dort drinnen auch Sachen Platz gehabt, die schon lange gewartet hat, dass es endlich eine Form findet.
Sehr eine spezielle Form von Abschied nehmen. Sehr engagierte, bewusste Form. Danke vielmals, Herr Pfister, dass Sie uns das erzählt haben.
Das Aufnehmen vom Thema ist sehr
ein
wichtiges
Thema. Es ist ein wichtiges Thema, ist ein spannendes Thema. Und jetzt bin ich gespannt, weil wir möchten unser Publikum fragen, hat jemand aus unserem Publikum etwas Ähnliches schon gemacht? Ganz bewusste Feiern, Zeremonien gestaltet. Den Apero kennen wir alle bei der Betriebsfeier oder wenn jemand geht. Aber eben, man kann das noch anders ausgestalten. Man kann völlig etwas Individuelles machen. Das würde uns wundern. Wer hat so etwas schon mal gemacht, schon mal erlebt und das dann natürlich auch als positiv erlebt? 0848 440 222. Das wäre die Nummer, die man uns erreicht. 0848 440 222. Man kann uns auch ein Mail schicken, studio@rs1.ch. Also es geht um Feier und Ritual, die Sie schon mal veranstaltet haben, wenn es darum gegangen ist, Abschied zu nehmen. Und der letzte Abschied, den jeder von uns irgendwann einmal hat, ist der vom Leben. Dann, wenn man sterbt, und sogar der Abschied kann man planen, wird teilweise planen. Es gibt Menschen, die suchen sich schon zu buschbaren Lebenszeiten einen Sarg oder eine Urne aus für sich. Also eine Urne, ein Sarg, wo sie später dann einmal damit beerdigt werden wollen. Über das reden wir als nächstes.
I'm
20 ab 10 hier im Treffpunkt auf der SS1, der Abschied vom Leben, also der Tod. Der beschäftigt uns alle, ja, in einem schon ein bisschen höheren Alter, vermute ich jetzt mal. Und es gibt offenbar Menschen, die sich im Zusammenhang mit dem eigenen Tod um die Endlichkeit vom Leben sogar mit dem Thema, in welchem Sarg will ich einmal beerdigt werden oder in welcher Urne soll meine Asche einmal in den Boden kommen. Es gibt Menschen, die das machen. Und zum Beispiel dann zu der Alice Hofer in Bern ins Atelier schauen gehen und dann für sich einen Sarg oder eine Urne aussuchen. Guten Morgen, Alice Hofer.
Wunderschönen guten Regentag.
Ja, eben leider. Oder gut, für die Natur ist es gut. Die Abwechslung macht es ja dann schlussendlich aus. Frau Hofer, das, was ich jetzt so gesagt habe, kommt das tatsächlich vor, dass Menschen schauen können und für sich, für den eigenen Tod, eine Sargenurne auswählen?
Ja, im Extremfall kommt das vor, ja. Ich darf mal schnell korrigieren, das Atelier ist in Thun, und nicht in Bern. Ja.
Ah, gut, okay.
Ja.
Und was für Gespräche führen Sie da mit Leuten? Also ich stelle mir vor, wenn man ein Auto kauft, klar, oder Kleider, da beratet man. Wie macht man so eine Beratung für jemanden, der für seinen eigenen Tod einen Sarg oder eine Urne aussucht?
Also das ist bis jetzt wirklich nur der Extremfall. Normalerweise kommen sie eher, wenn sie müssen Abschied nehmen von einem geliebten Mensch und dem vielleicht noch ein spezielles Abschiedsgeschenk möchten machen. Also das wirklich so das letzte Hulli, bevor man nachher jemanden eben rituell wirklich kann verabschieden. Und ich habe gemerkt, dass das sehr effiziente Möglichkeit ist, um den Prozess vom Trauern, wo ja jeder in seinem eigenen Tempo und auf seine eigene Art erlebt, dass man den kann auch kombinieren mit einer Form von Ästhetik oder von einem letzten Liebesdienst, sage ich jetzt mal, indem eben dem Mensch ein richtig wunderschönes letztes Gewand einfach macht.
Jetzt haben Sie das Wort zweimal gebraucht, wunderschön oder schön, nun ist das ja extrem relativ. Für die einen Menschen ist dieses schön, für die anderen das. Nochmal, so eine Beratung. Kommen dann die Menschen zu Ihnen, wenn sie für jemand anderen etwas aussuchen und haben eine konkrete Vorstellung und sagen, er hat immer gerne Weiss gehabt oder er hat das Material gerne gehabt, haben Sie etwas in die Richtung? Oder fängt das viel offener an, so ein Gespräch?
Ja, also das ist jetzt zum Beispiel auch schon vorgekommen, was Sie jetzt sagen. Und ich biete natürlich eben an, dass die Leute auch selber dürfen handwerklich tätig sein. Also einmal hatte ich eine Kundin, die hat ihre Mutter verabschiedet und hat gesagt, sie hätte einfach gerne Grün gehabt und gerne Orchideen. Und wir haben dann gemeinsam die Farbe rausgelesen und gemeinsam den Sarg überhaupt schon nur dürfen anschauen, dürfen anlängen. Das nimmt so viel Angst weg, oder? Und nachher hat sie einfach auf ihren eigenen Wunsch, hat sie da mitgeholfen und hat das präpariert und gemalt und dekoriert und hat quasi ihrer Mutter ihre Lieblingsblumen noch oben drauf da.
Jetzt nimmt mich etwas noch Wunder, wie kommen Sie dazu, sich in dieser Berufssparte zu betätigen? Was hat Sie dazu bewogen, ein Sargatelier, so heisst, glaube ich, Ihren Laden aufzutun und sich in diesem Metier zu betätigen?
Ja, das ist natürlich schon so, wie vorher schon gesagt wurde in dieser Sendung, an diesem Kelch kommt einfach niemand vorbei. Das ist das, was uns auf jeden Fall noch erwartet, egal, unabhängig von allem anderen. Und ich gehe einfach davon aus, je früher, dass wir uns mit dem verbinden können, also es ist ja das Unvermeidliche in unserem Leben, und je früher, dass wir uns mit dem auseinandersetzen und verbinden, desto leichter ist es dann irgendeinmal.
Aber Sie beschäftigen sich tagtäglich mit dem Thema, ich weiss jetzt nicht, also vor allem mit Kunden, aber nicht mit dem eigenen Tod. Macht das nicht? Zieht einem das nicht runter?
Also in meinem Fall überhaupt nicht. Mir nimmt das sehr viel Angst weg. Und es gibt mir eine grosse Ruhe, weil ich habe die Befangenheit, die es unbestritten ja immer gibt in diesem Zusammenhang, kann ich auf diesem Weg irgendwie anders, also ich kann dem anders begegnen, weil ich mich mit der Vergänglichkeit irgendwie kann versöhnen. Und ich meine, das Schöne an der Vergänglichkeit ist ja, dass es ja die negativen Sachen betrifft, also die Unangenehmen und die Schmerzen und all das. Und es wird für mich, wie ihr vorhin schon gesagt habt, es relativiert einfach sehr vieles, wenn man sich mit dem richtig befasst.
Alice Hofer, ich danke herzlich für das kurze Gespräch. Merci.
Merci auch.
Oh, und alles Gute. Danke vielmals.
Ja. Alice Schönen Hofer. Tag
Schönen
noch.
Tag auch. Irene Lüscher, Sie sind bei uns, Sie sind Psychotherapeutin, Sie haben jetzt auch zugelassen. Wie wichtig ist das, dass man sich mit dieser Thematik, vielleicht in dieser Art jetzt wirklich befasst, dass man etwas auslässt, eine Sargenurne für jemand Fremdes, oder also jemand Fremdes nicht für jemand von der Familie, oder vielleicht sogar für sich selber? Es kommt vor, zwar sehr selten, wie Frau Hofer gesagt hat, aber es kommt doch vor.
Also ich habe gemerkt, dass während dem Gespräch ganz wahnsinnig viele widersprüchliche Gefühle und Erfahrungen und Einfälle in mir aufgekommen sind. Und ich denke, das zeigt, dass ja niemand ist nicht betroffen von dieser Frage. Da hat sicher Frau Hofer recht. Andererseits ist mir in den Sinn gekommen, ein Zitat aus der Antike, wo ein alter Freund von mir immer jemand gebracht hat. Und zwar hat er es so gebracht, er hat gesagt, es heisst, jeder dritte Gedanke eines Alten sei der Tod. Und er hat immer dazu gesagt, aber eben, jeder dritte. Und von dem her hat mich gedacht, es kommt wieder in ein Gleichgewicht, oder? Dass zwar das ein wichtiges Thema ist, aber dass ich für meinen Teil und auch in meiner Arbeit, auch in meinem Privatleben, dem nicht möchte so viel Gewicht geben. Aber wie gesagt, das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Man kann selbstverständlich, wir haben vorher davon geredet, dass man ja alle seine seelischen Prozesse, dass man das kann in diesen Gegenständen finden, wo man damit befasst ist, dass man seinen Abschied von seelischem, von Lebensphasen auch festmacht an Gegenständen, wo man loslässt. Das spielt natürlich auch in die Frage vom Ritual rein, wo wir vorher davon gehört haben. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, die Sie anbietet, Frau Hofer, dass man das dort machen kann. Also den seelischen Prozess zum Beispiel vom Abschied nehmen, ist Geschenk für den Tote. Und wir wissen ja nicht, hat er etwas davon, hat er nichts davon, aber die Lebenden haben ganz bestimmt etwas davon, wenn sie diesen Weg wählen.
Für wer ist eigentlich so ein Totenritual? Für den, der geht, oder für die, die bleiben?
Es ist ganz sicher für die, die bleiben, was es für den bringt, der geht. Weiss ich einfach nicht, muss ich sagen. Das weiss wahrscheinlich niemand. Und ich habe den Eindruck, auch solche, die über Nahtoderfahrungen berichten, sind die tot gewesen oder sind die nicht tot gewesen? Für mich ist das nicht klar. Mhm. Und wir versuchen ja alle, weil wir Angst haben, sind viele Emotionen da im Zusammenhang mit dem Ganzen, mit dem Abschied nehmen sowieso, mit dem völligen Abschied nehmen im Tod. Wir versuchen das ja zu binden in Ritual, in Übergang, in Fantasien auch von einem Übergang. Die Seele macht das. Die denkt, wie ich schon gesagt habe, überhaupt nur in Übergang oder erlebt die Übergang. Und das hilft uns, die Sachen besser zu bestehen, auf jeden Fall. Aber was mit dem wirklichen Tod passiert, also da würde ich mich nicht auf den Test auslassen.
Gut, das ist auch nicht unser Thema, sondern es geht wirklich um die Rituale, die man inszeniert, um sich von jemandem oder von etwas zu verabschieden. Ja. Der Tod war jetzt gerade ein Extrembeispiel, wo wir uns angeschaut haben. Ja. Ich bin gespannt und Sie vielleicht auch, was uns die Hörerinnen und Hörer erzählen. Ja. Wir haben ja aufgerufen, Sie sollen uns mitteilen, was für verschiedene Rituale, Zeremonien und Feiern Sie schon designt, abgehalten haben, durchgeführt haben. Das hören wir als nächstes hier im Treffpunkt.
Tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là. Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. Che sapori e che umori, che dolori e che profumi respirare quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme. Stop. mio nome, dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicino. La tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta al mare, ma che cosa di più? Iris, ti ho detto ti amo, e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita.
Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1, Abschied nehmen, sich verabschieden mit dem Ritual. Um das geht es jetzt in den nächsten paar Minuten. Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns gemeldet haben und solche Rituale entweder selber durchgeführt haben oder erlebt haben. Ich begrüße herzlich Ursula Grädel. Guten Tag, Frau Grädel.
Grüß Herr Scherer.
Kenia ist Stichwort für Ihr Abschiedsritual.
Ja, wir haben fast 7 Jahre in Kenia gelebt und sie haben, als es zum Abschied gegangen ist, haben sie mal ein grosses Abschiedsfest gemacht in der Hotelfachschule für meinen Mann und für unsere Familie. Und das war also sehr berührend gewesen. Und ich hatte schaurig Mühe gehabt, einfach wirklich wegzugehen. Die Wurzeln waren sehr tief gewesen. Und dann haben sie mir empfohlen, ich soll doch in jeder Ecke vom Wohnzimmer sitzen. Also das waren kenianische Freunde, die das gesagt haben. Weil das bedeutet, dass man wieder an diesen Platz zurückkommt.
Also das heisst, in jeder Ecke einmal eine gewisse Zeit reinsitzen?
Richtig.
So.
Und einfach fest daran denken, dass man wieder an diesen Platz zurückkommt. Ich habe das gemacht, natürlich unter Tränen. Und es war 2 Tage vor dem Abflug. Und ich habe das wirklich ganz bewusst so durchgeführt. Es waren noch Freunde dabei gewesen, von unserem kleinen Dörfli. Und ich muss sagen, ich bin dann 5 Jahre nicht mehr zurückgekommen. Der Abschied war noch so, dass sie sogar mit Autobus am Flugplatz gekommen sind. Und es war ein riesen Zeug noch dort gewesen. Und von, eben 5 Jahre bin ich nicht mehr zurück, oder sind wir nicht mehr zurückgegangen. Es hat sich nicht ergeben. Und seither sind wir regelmässig wieder zurück. Und wir haben auch ganz tiefe Fäden. Unsere Tochter ist nach dem Studium an der ETH, ist sie nach Kenia zurück. Und ist jetzt aber wieder zu Europa gewesen. Und jetzt gerade am Wochenende haben wir sie verabschiedet. Und sie geht wieder nach Kenia mit ihrem Mann. Und für die nächsten 3 Jahre mal ganz sicher. Und da ist es ganz klar, dass wir auch wieder dorthin zurückgehen.
Jetzt nimmt mich etwas Wunder. Hat das etwas bewirkt? Hat das etwas genützt? Haben Sie etwas gemerkt, wo Sie in die 4 Ecken gesessen sind? Was sagen Sie jetzt da rückblickend?
Also offensichtlich schon.
Was ist da passiert, wo Sie in so einer Ecke gesessen sind?
Also ich habe auch daran geglaubt, dass ich wieder zurückgehe. Mhm. Auch wenn es nicht danach ausgesehen hat in dem Moment, aber ich habe fest daran geglaubt, dass ich wieder zurückkomme.
Mhm. Und das hat Ihnen das Abschied erleichtert, weil Sie gewusst haben, ich komme wieder zurück?
In dem Moment ja. Also am Flugplatz dann wieder Ende Mai, das ist dann natürlich mit diesen Szenen. Aber im Nachhinein würde ich auch sagen, es hat sicher genützt.
Mhm. Widersprüchliche Gefühle, die da aufkommen. Haben Sie es ähnlich, in einer ähnlichen Form wieder einmal gemacht? In die Decke gesessen? Nicht?
Eigentlich so nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Nein, ich glaube so nicht.
Das hat für die Zeit in Kenia gestimmt und für den Tunnel und für den Kulturkreis. Aber hier in der Schweiz würden Sie es nicht machen.
Ich habe nie mehr ein so festes Bedürfnis gehabt, zurückzukommen oder die Angst, ich würde nicht zurückgehen an einen Ort.
Frau Grädel, danke vielmals.
Bitte.
Ganz spannend war mir zuzuhören. Merci. Schönen Tag. Adios. Und wir haben noch eine weitere Geschichte jetzt bei uns in der Sendung, und nämlich von der Annelies Seelhofer. Guten Tag, Frau Seelhofer.
Guten Tag, Herr Scherer.
Es geht um ein Pensionierungsfest bei Ihnen.
Jawohl.
Und um ein grosses Buch.
Ja, also um ein Wunschbuch.
Ein Wunschbuch, ja.
Das ist eigentlich wie ein Fotoalbum. Da hat der Nichte von mir ganz viele so kleine Figürchen ausgestanzt aus so Klebegummipapier. Und mit dem konnten die Leute da Seiten gestalten mit so Schälstift und einfach Wünsche für mein Leben nicht tun. Und das ist ein unschönes, farbiges und vielseitiges Buch geworden. Da hatte ich auch drei, weil sie so viele Gäste waren.
Haben Sie es vor sich gerade? Eins von diesen Büchern?
Also im Kopf habe ich es. Ja, ich kann es gerade schnell holen.
Ja, holen Sie es doch mal schnell. Es nimmt mich wunder, was da für Sprüche und für Sachen drinstehen.
Ja, da stehen nicht... wunderbare Sachen stehen da drin. Jetzt muss ich aber da schnell... Telefon gesehen,
ablegen, Moment. Jawohl. Wie weit hat sie es echt versteckt? Reden wir doch schnell mit Irene Lüscher, unserer Psychotherapeutin. Ah, Sie sind schon wieder zurück.
Ja,
so lange ist das ja gar nicht gegangen. Also, schlönen Sie es doch einfach mal auf an einer Seite.
Ja. Ja, also. Zum Beispiel heißt es, liebe Annelies, für deine freie Zeit, die nun zur Verfügung steht, wünsche ich dir alles Gute. Möge dir jeder Tag ein Geschenk sein, den du nutzen kannst. Dir zur Freude und Zufriedenheit, Gottes Segen.
Wie lange ist es her?
Das ist jetzt 2 Wochen her. Am 4. Juli das Fest und am 5. Juli habe ich Geburtstag gehabt und dann haben wir eben das Fest gerade in meinen Geburtstag gezogen.
Mhm. Noch ein Beispiel vielleicht?
Ja, also ich habe mal bei Julia Onkel eine Ausbildung gemacht und sie ist auch an mein Fest gekommen mit 4 anderen lieben Frauen und die haben mir eine Seite voller Rosen gestaltet. Wunderschön.
Wunderschön. Und ein Spruch dazu oder ist nur das Bild?
Ja, es hat ganz viele Sprüche. Es hat zum Beispiel, schön bist du mir auf meinem Lebensweg begegnet, es findet die ganze tolle Frau, alles Liebe und so. Einfach alles, was ich mir wünsche.
Das wird ja alles stimmen, oder?
Ja, das
stimmt. Ja, sicher stimmt das.
Ja, wenn man halt ein bisschen an vielen Orten mitgemacht hat, hat man eben auch ganz viele verschiedene Gruppierungen kennengelernt. Und die habe ich dann auch so angeschrieben. Also jedes hat eine Etikette angehabt, wird bezogen zu mir.
Ah, dass sie es noch haben können
dann
für sich
dann, wenn sie
einteilen.
Geredet, ja, haben sie gerade schon gewusst, aha, das ist deren Ausbildung oder das ist eine Cousine oder so.
Sehr gut.
Ja.
Also ganz eine bewusste Gestaltung. Danke vielmals, Frau Seelhoff.
Bitte, ich danke Ihnen vielmals.
Jetzt können Sie ja noch ein bisschen weiter drin blättern und noch mal ein bisschen anschauen.
Nein, jetzt muss ich weiter danken.
Ah, ja, ist gut. Also,
danke,
Herr Lehrer. Adios, Frau Seelhofer. Merci vielmals, wir haben noch weitere Beispiele. Und vor allem haben wir auch Mails bekommen. Martina Schneider, Produzentin vom Treffpunkt. Was haben wir reingekommen? Was hast du ausgelesen?
Ja, wir haben ein paar Mails bekommen mit Geschichten. Eine hat uns besonders gefallen, und zwar ist das Mail von der Birgit Schaub. Sie hat erzählt, dass sie sich von einem Haus, von einem Bauernhaus, hat müssen trennen. Und zwar gleichzeitig auch hat sie sich von ihrem Mann getrennt und sie hat gewusst, wenn die Ehe auseinandergeht, dann muss ich mich auch von diesem Haus verabschieden. Und sie hat dann ein Ritual gemacht, um sich wirklich können verabschieden von diesem Haus. Und zwar hat sie einen Brief geschrieben an ihr Haus und alles, was ihr wichtig war, hat sie dort draufgeschrieben. Dann ist sie an den Fluss gegangen, der in der Nähe war und hat, wie sie schreibt, wie früher als Kind ein Schiffli gemacht aus dem Brief und mit vielen guten Segenswünschen hat sie das Schiffli aufs Wasser gesetzt, bis sie es nicht mehr gesehen hat. Und dann konnte sie aus dem Haus ausziehen. Also ein Ritual, das funktioniert hat. Und dann haben wir von einem Herr oder Frau Küpfer aus Ascona noch ein Mail bekommen. 45 Jahre stand er in meiner Garage, 3 Umzüge hat er überstanden. Mein Motorrad Marke Whizzer. Nach 45 Jahren ist dann aber so wie gsi, der TÜV ist zum Verkauf gestanden und aus den USA hat sich ein Käufer interessiert, dann hat der TÜV noch müssen, verschifft werden in die USA. Und er schreibt, Ende gut, alles gut. Das Desaster folgte 3 Monate später. Die Garage von Dave, dem neuen Besitzer, brannte infolge Autobrandes seines neuen Autos vollständig aus. Vom Whizzer blieb noch ein geschmolzener Stahlklumpen. Ende gut, fast alles gut.
Fast alles gut. So gemein, gewisse Gegenstände, die könnt nur einen Besitzer haben und verweigern dann quasi einen neuen Besitzer, wenn wir sie so anschauen wollen. Also, man kann uns weiterhin erreichen, da studio@rs1.ch mit einem Mail, Ritual, Feiern, Zeremonien, die sie durchgeführt haben, erlebt haben, im Zusammenhang mit Abschied nehmen oder auch Telefonnummer 0848 440 222. Wir haben noch einen letzten Teil. Jetzt kommt Frau Stingelin nochmal zu uns in die Sendung. Frau Stingelin?
Irgendwie habe ich jetzt noch ein anderes Erlebnis wollen, noch weitergeben. Das ist jetzt sehr schön gewesen, wie die Frau sehr viel Freude erlebt hat mit ihrer Pension. Wir haben bei uns auch viele, die diesen Weg gemacht haben. Aber ich möchte eigentlich etwas erzählen, was ich vorher hatte. Ich habe mehrfach jemanden begleitet bis zum Ableben. Und da habe ich etwas ganz Außergewöhnliches erlebt, das auch schön sein kann. Das war ein Ehepaar, das ich sehr gut kennt habe, aber ihre Tochter nicht. Die Tochter hat mir dann angerufen und hat gesagt, es geht dem Vater gar nicht mehr gut, ob ich nicht einmal vorbeikommen könnte. Sie sind komplett überfordert. Dann bin ich zu ihnen gegangen, habe gut können reden mit ihnen und habe ihnen auch gesagt, sie haben gewusst, was mir passiert ist mit dem Mann, habe ihnen auch können das Heftchen angegeben, wo ich alles für mich aufgeschrieben habe, wo ihnen eine Hilfe war. Und es ist so weit gekommen, dass mit dem Arzt zusammen und mit Spitex und mit Hilfe der Mann hat wollen, daheim bleiben und daheim sterben. Er hat Leberkrebs gehabt. Und er hat, sie haben Leute gesucht, die einfach die Lücken ausgefüllt haben, dass die zwei nie allein gewesen sind, weil die Frau mit einem Herzproblem gehabt hat. Und dort bin ich eingestanden, jede Stunde, die zwischen denen einfach niemand da gewesen ist. Und die Nacht hat so ein Medizinstudent den Nachtdienst gemacht. Und dann ist aber eine Zeit gekommen, wo die Tochter gesagt hat, dass ich unbedingt wieder mal arbeiten. Dann bin ich am Morgen früh gegangen. Und dann habe ich eine Situation getroffen, die nicht so einfach war. Er hat mal gesagt, also jetzt will ich ins Spital, also das geht nicht mehr so, und das ist für die Frau einfach zu viel. Und die Tochter ist auch so gegangen und mit einem unguten Gefühl. Und ich habe ja vieles mitgetragen in dieser Zeit, habe ich gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Wenn du ins Spital kommst, dann kennst du die Leute nicht, sie wissen nicht, was du hast, es ist eine ganz schwierige Situation. Jetzt ziehen wir das einfach durch. Und es hat dann eine Beruhigung gegeben, ich habe auch der Tochter, dass sie die Arbeitsstelle weitergegeben und am Mittag hat der Mann können sterben. Mhm. Er hat einfach mal langsam weniger geschnauft und die Frau hat voll können immer bei ihm zu sein. Und so Abschied nehmen, war ganz schön. Ich habe sehr viel anderes auch erlebt.
Danke, Frau Stingerin, dass Sie uns das auch noch erzählt hat. Frau Stingerin war bei uns in der Sendung als jemand, der nach einer langen Zeit eine Wohnung hat loslassen musste, den Mann hat loslassen. Und sie ist jetzt auch bis zum Schluss noch bei uns mit dabei in dieser Sendung. Was haben wir noch vor? Wir haben noch vor, über das Happy End zu reden. Ein Happy End, das gute Ende. Im Film natürlich, im Buch natürlich, aber im richtigen Leben eben nicht so wirklich. Und darum brauchen wir ja das Happy End auch im Romantik- oder Arztroman. Das muss sein. Oder auch in einer Amunde Pilcher-Film, dort braucht es einfach das Happy End. Wir haben eine Autorin bei uns als nächstes in der Sendung, neben den Geschichten von Ihnen zuhause, die ein Happy End für ihre Geschichten konstruiert.
Never must lead her again.
Brauchen wir Menschen das Happy End? Klar brauchen wir das Happy End, sagt jetzt jede. Und jede Tausende von Filmen und Tausende von Büchern belegen das. Gerade weil das richtige Leben uns ja selten mit Happy Ends verwöhnt. Und darum lesen wir Romane oder schauen Filme, wo häufig eigentlich schon in den ersten Minuten oder in der ersten Seite vielleicht auch klar ist, welche zwei sich auf jeden Fall überkommen. Ich begrüsse jetzt bei uns in der Sendung Nicole Amrein. Sie lebt teilweise von dieser Sehnsucht nach dem Happy End. Sie ist 39, hat Jura, Medizin studiert, ist auch Flight Attendant gewesen oder Nachrichtenmoderatorin. Und jetzt schreibt sie Serienroman und hat auch für die Pendlerzeitung Blick am Abend im Fortsetzungskrimi Mord auf den zweiten Blick geschrieben. Jetzt frage ich einfach mal so eine Schriftstellerin, Autorin. Guten Morgen, Frau Amrein.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Warum braucht es ein Happy End?
Nein, ich denke, das ist eine grosse Sehnsucht in uns allen nach dem Happy End. Und zwar ist das etwas sehr Tröstliches. Zu wissen, dass auch wenn noch so viele Widrigkeiten rum sind, dass irgendetwas mal ein gutes Ende nimmt. Eben, dass eine instabile Situation irgendwann in ruhige Gewässer reinkommt und dass man sich dort drin ausruhen kann, dass man aufatmen kann und sagen, ja, das Gute hat, bös gesagt, das Gute hat gesiegt.
Fangen Sie beim Schreiben mit dem Happy End an?
Nein, aber es ist natürlich schon so, dass gerade bei Serienromanen, also bei Liebesromanen, dass man dort weiss, dass es wieder ein Happy End geben wird. Weil stellt euch vor, ihr schreibt einen Liebesroman und am Schluss siegt die Widersacherin zum Beispiel, also die mit den roten Haaren und der schlechte Charakter hat, bekommt dann der Mann und nicht die Gute. Also solche Romane würden wahrscheinlich im Bereich von der Serie nicht gelesen.
Wie stellen Sie sich Ihre Leserinnen, Ihre Leser eigentlich vor?
Da gibt es kein Stereotyp. Gerade bei Serienromanen im Bereich von Arztromanen, das geht von der Medizinstudentin, die Nachtwach macht und irgendwo in einem Spital so einen Roman liest, bis her zu der 70-jährigen Großmutter oder bis zu der 16-jährigen Schülerin, die das irgendwo im Zug liest. Das ist Unterhaltung und Unterhaltung wird nicht nur von einer Schicht von Leuten gelesen und wird auch überall konsumiert.
Was ist das Lustvolle bei Ihnen am Schreiben, bei Happy Ends, beim Konstruieren von so Geschichten?
Also spannendste am Konstruieren von solchen Geschichten, am Schreiben von solchen Geschichten, sind die Widrigkeiten einzubauen. Also im Prinzip habt ihr ein gewisses Personal, in Anführungszeichen, das ihr mit dem arbeitet, innerhalb des Romans. Und jetzt geht es ja darum, dass ihr Widrigkeiten einbaut in die Geschichte rein, weil es kann ja nicht sein, dass ihr schon am Anfang ein Bärli habt, das dann einfach durch den ganzen Roman durch ein Bärli ist und am Schluss heiraten sind. Also es geht ja wirklich darum, immer wieder Stolpersteine reinzubringen in die Geschichte. Und je mehr Stolpersteine, je spannender die Geschichte und je grösser natürlich auch die Befriedigung dann beim Happy End.
Wie haben Sie es selber mit dem Happy End?
Ach Gott, wisst ihr das mit dem Happy End? Ist natürlich auch so eine Sache. Ein Happy End ist eine Momentaufnahme. Ein Happy End ist in einem Buch. Wenn ihr das Buch zutut, könnt ihr draufschnaufen und sagen, ja, das Gute hat gesiegt. Aber eigentlich, ein Happy End ist wie ich gesagt habe, ein Moment im Leben. Das Leben geht immer weiter. Also das Happy End ist nie etwas, das für den Rest des Lebens dauert. Von dem her habe ich ganz viele kleine Happy Ends in meinem Leben.
Sehr schön. Wie so kleine Seifenblätter, die kurz einen Moment lang schillern und fliegen und dann sind sie weg.
Ja, und ich denke, dass Kunst auch im Leben ist, die Seifenblase, solange sie da ist, bevor sie zerplatzt, anzuschauen und wirklich sich aufzunehmen und zu sagen, es ist ein schöner Moment.
Nicole Amrein, danke herzlich. Dass wir schnell reinschauen können. Einen schönen Tag. Merci vielmals. Adios. Die Irene Lüscher, Psychotherapeutin, ist bei uns, hat mitgelost. Frau Lüscher, wieso beschissen wir Menschen uns selber? Weil das machen wir ja eigentlich, wenn wir Happy End Sachen schauen oder lesen. Wir wissen ja, es stimmt nicht.
Ja, ich habe den Eindruck, Frau Amrein hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir brauchen die Ruhezone. Ich habe den Eindruck, das ist, was sie gesagt hat. Sie muss Widrigkeiten einbauen. Sie macht genau das Kontrastprogramm zu dem, was wir alltäglich erleben. Da müssen wir schauen, dass vor lauter Widrigkeiten wir zum Glück kommen. Ich tue jetzt ein bisschen polarisieren, ist klar. Und sie macht es umgekehrt. Aber ich habe den Eindruck, wir brauchen die Ruhezone und auch viele andere Sachen, die wir gehört haben. Jetzt zum Beispiel das kenianische Abschiedsritual hat so etwas für mich gehabt, dass man einen Ruhepol, eine Zone konstruiert, wo man kann drin ausruhen kann und wo man kann daran denken kann, dass es gut kommt. Also das ist ja eigentlich das Abschiedsritual, mit dem wir alle vier Ecken sind. Das hat strukturell ganz viele Ähnlichkeiten mit einem Gründungsritual. Und das ist wie ein Vorwegnehmen vom Wiederanfang. Und das hat mich sehr spannend gedacht, dass das so ist, oder? Zum Beispiel die Gründung von einer Stadt ist von Alters her so, dass man, also in der Antike und früher, dass man ein Viereck zieht. Und dort kommt dann die Stadt her und aha, da ist jetzt der Grundstein gelegt. Und so etwas dort Ähnliches macht das Ritual. Es tut mehr oder weniger vorwegnehmen, dass nach dem Ende ein Anfang wiederkommt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, die Romane, die Frau Amrein schreibt, die tun wie mit einem Vergrößerungsglas dort heranschauen und suggerieren von Anfang an, es kommt der Moment, wo man den Raum aufmacht, dass etwas anfängt. Und dann ist der Roman fertig und das ist so, wie sie gesagt, in der Art Beschiss, aber es ist eben auch eine Notwendigkeit.
Also wir dürfen uns das leisten, ja, dass wir ganz schon bewusst so eintauchen.
Ja, wir wissen es ja, dass es dann dass wieder das Leben weitergeht.
Gibt es nicht eine Gefahr, dass sich Menschen in das versteigen und dann nur noch in Traumwelten sich verkrüchen und in diesen Traumwelten hineinlebt?
Doch, klar gibt es das, aber eben das Leben ist, baut ja auch Widrigkeiten ein und zeigt uns immer relativ rasch, dass das ein Teil ist. Und ich denke, solange das dauert, dürfen wir es geniessen, so wie sie das mit diesen Seifenblättern gesagt haben. Und mich hat das interessant gedacht, wenn man das eben zusammennimmt, die Abschiedsritual, wo dann schon vorwegnehmen, jetzt kommt etwas Neues. Also, dass die Seele eben immer den Übergang macht. Mhm. Man nimmt Abschied auch in ihrem Ritual. Also, man beleuchtet den Weg, es fängt etwas Neues an. Also, bei den traditionsgebundenen Kulturen gibt es immer bei den Übergangsritualen ein Abschiedsritual. Dann gibt es gefürchtete Zonen, wo nichts stimmt. Und das ist ja auch das, was wir erleben, die Übergänge. Wir haben Angst, man muss es aber irgendwie binden. Darum das Bedürfnis nach Ritual oder Happy-End-Geschichten. Und dann kommt der Rite d'Aggregation, man muss sich wieder anbinden in einen neuen Fluss vom Leben. Und das haben sie zum Beispiel in ihrem Ritual mit diesen brennenden Zuckerstöcken, die einen Weg beleuchtet, sehr schön dargestellt.
Sie redet vom Herrn Pfister, der das gemacht hat mit seiner Abteilung im Spital, genau, und sich so verabschiedet hat von einer Abteilung.
Wie man es dann genau macht und was man braucht, ist natürlich sehr individuell. Da kann man keine Regeln geben. Das sind mehr kulturhistorische Fantasien, die ich jetzt da beizogen habe.
Frau Lüscher, danke vielmals für den Besuch. Herr Pfister, der Arzt, Anästhesist, auch danke vielmals. Frau Stingerlin auch. Und all denen, die uns gemailt oder angerufen haben, natürlich auch. Man hätte noch eine schöne Geschichte von einem Pullover, der weggegeben worden ist. Der Abschied von einem Pullover, der ist aber auf irgendwelchen Umweg wieder zurückgekommen zum Besitzer. So Sachen schreibt das Leben eben auch. Das war der Treffpunkt gewesen. Abschied nehmen, Ende gut, alles gut.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.